Schönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Vielen Dank für die Einladung an Bea und Candida. Gerne komme ich heute zu euch. Die gute eine Sache war die, ein bisschen was zu mir zu sagen. Ja, was soll ich zu mir sagen? Ich habe in den frühen 90er Jahren angefangen mit Zen bei zwei japanischen Lehrern. Nakagawa Roshi war mein erster Lehrer. Und ich habe 2003 dann gefunden zur Thich Nhat Hanh Sangha in München. Und ja, über Carl Schmid übrigens, den Gründer dieses Vereins. Und ja, mir hat sofort total gut gefallen. Und ja, und das kann ich vielleicht auch verraten. Ich habe anfangs geglaubt, habe schon von Thay gehört, ich habe Thay kennengelernt übrigens 1994 das erste Mal. Da war ich beim Vortrag und ich habe nicht verstanden, wie tiefsinnig seine Lehre ist. Sagen wir es mal so. Das habe ich einfach nicht kapiert. Und ich fand es toller, was der japanische Zen-Meister gemacht hat. Und ja, aber so ist das halt. Aber ich habe viel gelernt bei dem Zen-Lehrer, ich bereue das nicht. Und war 10 Jahre eben bei diesen zwei Lehrern und habe 2003 den Weg gefunden zur Thich Nhat Hanh Sangha in München. Ja, und war von daher begeistert gleich und ja, und bin seither da. Ich bin früh Vorsitzender geworden und war 18 Jahre lang Vorsitzender. Das ist ein relativ großer Verein, die Münchner Sangha, weil wir auch alle zusammenarbeiten, eben genau in Südbayern. Bis Pflaumfeld, ja, also Pflaumfeld ist der die nördlichste Sangha, die bei uns mitmacht. Und ja, war lange Vorsitzender und habe das Amt, bin 2014 Dharma-Lehrer geworden, noch von Thay selber. Das ist ein großes Glück, über das ich mich sehr freue. Das war im Mai 2014. Und habe letztes Jahr das Amt des Vorsitzenden abgegeben, um einfach mehr Zeit für die Lehre zu haben. Ja, ansonsten bin ich verheiratet, seit vielen Jahren mit derselben Frau. Wir haben drei Kinder und mittlerweile drei Enkelkinder. Ja, und ich bin vom Beruf bin ich Informatiker. Ja, so, ich denke, das langt. Ja, okay. Also, ja, ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen. Ja, eigentlich über das Thema Alter und Unbeständigkeit und Vergänglichkeit. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema und es gibt verschiedene Ansätze, damit klarzukommen. Erstmal zum Thema Alter. Ja, es ist spannend. Als praktizierender Großvater erlebe ich ja jetzt, wie kleine Kinder das Thema Alter erleben. Also mein ältestes Enkelkind ist stolz, dass sie jetzt gerade 5 geworden ist. Sie findet es toll. Und ich glaube, wenn sie 6 wird, findet sie das auch super toll. Also wir finden das Alter, ja, positiv. Alles entwickelt sich so gut, wenn wir uns erinnern, wie wir 15 waren oder 16 wurden, was das toll war. Oder 18. Also Alter wird lange Zeit als positiv, als erfreulich wahrgenommen. Und das ändert sich im Laufe der Zeit. Einfach weil wir merken, dass eben ja, das Leben halt auch so ein bisschen wie eine Welle ist. Ja? Es geht bergauf und es geht auch wieder bergab. Und ja, ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren meine Eltern verloren und ja, und habe das Ende gesehen vor eigenen Augen, wie es langsam das Leben zu Ende gekommen ist. Und ja, und wir bemerken die Veränderungen in uns, an uns, wenn wir älter werden. Wir merken, dass wir nicht mehr so leistungsfähig sind, dass wir nicht mehr so kräftig sind, nicht mehr so belastbar sind. Ja, dass unser Körper sich verändert. Und Ja, und es ist, ja, und es ist eine Herausforderung, das einfach anzunehmen. Andererseits ist völlig klar, es ist unvermeidlich. Der Buddha hat das immer wieder gelehrt. Unbeständigkeit ist eine Grundqualität allen Lebens. Es gibt kein Leben ohne Unbeständigkeit. Unbeständigkeit ist unvermeidlich. Und er hat viele Beispiele gebracht, wir haben jetzt auch in der Meditation viele Beispiele gehört, die uns helfen sollen, Unbeständigkeit anzunehmen. Also ohne Unbeständigkeit würde kein Kind erwachsen werden. Ohne Unbeständigkeit, ja, würde schlechte Wetter nicht aufhören. Fällt mir jetzt gerade ein beim Blick draußen, nach draußen. Ohne Unbeständigkeit würde kein Krieg aufhören. Ohne Unbeständigkeit würde keine Diktatur enden. Klar, damit will man uns Unbeständigkeit schmackhaft machen. Aber es ist nicht so einfach. Weil in diesen Beispielen finden wir ja Unbeständigkeit total gut. Ich meine, Unbeständigkeit ist ja so lange gut, wie sie uns das bringt, was wir uns wünschen, oder? Also ich meine, das ist doch eigentlich unsere Haltung zur Unbeständigkeit. Also wenn wir etwas lernen, genau, wenn wir etwas üben und lernen und immer besser können, dann ist Unbeständigkeit gut. Und wenn wir alt und runzlig werden, dann ist Unbeständigkeit schlecht. So einfach ist es doch. Das heißt, wir haben immer Vorstellungen, was wir wollen, was wir uns erwarten vom Leben. Und wenn die Unbeständigkeit uns die bringt, ist sie gut. Und wenn sie die wegnimmt, ist sie schlecht. Ja, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, damit die Unbeständigkeit anzunehmen. Genau. Und es ist ja auch tatsächlich nicht leicht anzunehmen, dass wir im Grunde weniger werden, dass wir schwächer werden, dass wir krank werden, dass wir sterben werden. Es ist ja auch nicht einfach. Das sollten wir uns jetzt auch nicht vormachen, dass es einfach mit so ein bisschen intellektuellem Denken lösbar ist. Das ist was im Herzen, was es uns schwer macht. Und so die letzten Jahre, wie ich halt eben meine Eltern begleitet habe, als erstes ist mein Vater gestorben vor 4 Jahren und letztes Jahr meine Mutter. Ja, habe ich viel, viel über diese Dinge nachgedacht und irgendwann wird völlig klar, auch wir verdrängen möglicherweise ein halbes Leben lang oder fast ein ganzes Leben lang, dass wir sterben werden, aber ich finde, der Tod der eigenen Eltern ist eine gute Gelegenheit, sich dazu zu besinnen. Ja, und das war auch bei mir so. Und eine Sache, die mir geholfen hat bei der Unbeständigkeit, das möchte ich jetzt erstmal mit euch teilen, ist tatsächlich eine Yucca-Palme. Also ich habe gerne Blumen, ja, ich kümmere mich gerne um Blumen. Ne? Und ich habe auch eine Yucca-Palme. Und ja, und bei dieser Yucca-Palme ist es ja so, die hat verschiedene Triebe, aber innerhalb eines Triebes ist es immer so, oben wachsen neue Blätter raus. Ne? Und die sind dann normalerweise richtig schön, wohlgeformt und grün und kräftig und gesund. Und drunter sind dann die älteren Blätter von vor ein paar Wochen, ne? Von vor ein paar Monaten und so. Und die untersten Blätter ist eigentlich ganz normal, dass die dann gelb und hässlich werden. Ja, also das ist ganz normal. Da darf man sich keine Gedanken machen, so nach dem Motto, der Palme geht es nicht gut, sondern das ist ihre Art zu leben. Also immer wieder neue, schöne, grüne Blätter zu bringen und die alten nach einer gewissen Zeit abfallen zu lassen. Ja, und eines Tages habe ich die Yucca-Palme angeschaut, die unterste Reihe Blätter, und habe gedacht, oh Mann. Also ich bin ja, habe ja gesagt, ne, ich bin Vater und Großvater. Ja, und meine Eltern sind gestorben und irgendwann habe ich mir gedacht, oh Mann, sind das da oben die Enkel, die Kinder und die unterste Reihe bist jetzt du? Ja, diese Analogie zum Leben der Menschen. Ja, aber es ist ja genau so. Es ist genau so. Meine Frau und ich sind jetzt die untere Reihe. Ich meine, wir leben noch, klar. Okay, logisch. Wir nutzen das Leben, aber wir haben keine Ahnung, wie lange noch, aber wir sind die unterste Reihe. Drüber sind die anderen. Und diese Art ist die Art des Lebens, in gewissem Sinne jung zu bleiben. Weil dadurch erreicht es die Yucca-Palme, dass die Blätter immer wieder im Grunde grün und schön sind. Bis auf die untersten. Ja. Ja, das war so ein Ding, was mich sehr bewegt hat, das zu sehen. Ja, ich bin jetzt die unterste Reihe. Ich erzähle es euch einfach, weil es mich bewegt hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt so der einfachste Einstieg ist, anzunehmen, das Alter und die Unbeständigkeit und den eigenen, ja, Verfall. Sagen wir es ruhig so. Es ist ja schon so. Ich möchte aber nochmal, bevor ich weitergehe, nochmal klarstellen, dass das Leiden, das aus Unbeständigkeit entsteht, nicht daraus entsteht, dass die Welt unbeständig ist, sondern daraus, dass wir festhalten an dem, wie es war. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, ja? Dass da kein Missverständnis entsteht. Wir halten fest an dem, wie es war. Wir haben unsere Vorstellung, wie wir aussahen. Bei uns steht zum Beispiel ein Hochzeitsfoto rum. Ja, ich meine, gut, da war ich noch sehr jung, wie ich geheiratet habe. Aber ja, jung und schön, genau. Toll. Ja, und wir heben uns das auf. Klar, irgendwo toll. Schon. Aber wir verändern uns. Ne? Eine Weile kümmert es die Veränderung. Ja, reifer, ne? Erwachsener, ja, aber irgendwann, ne? Irgendwann ist es nicht mehr das, was wir wollen. Ja? Ja, also das heißt, das Leiden entsteht durch dem Festhalten, dass es so bleiben soll, wie es war. Ja? Das ist es. Das Vergleichen mit der Vergangenheit. Ja, wenn ich sage, ich werde weniger leistungsfähig, zum Beispiel. Ja? Also bemerke ich schon. Ist dann vielleicht auch kein Wunder in meinem Alter. Ist so. Aber dann ist das ein Vergleich mit der Vergangenheit. Dann habe ich eine Vorstellung, ja, wie ich mich gefühlt habe früher nach Rasenmähen oder Büsche schneiden. Und heute mache ich das und merke, dass es mehr anstrengend. Ja? Also das ist der Vergleich. Das ist das Problem. Ja, und ich möchte euch heute in dem Vortrag eigentlich eine andere Sichtweise oder einen anderen Weg anbieten, den nicht den Tradition, er ist auch traditionell, aber trotzdem möchte ich euch eine andere Sichtweise anbieten, ja, die vielleicht euch hilft, damit umzugehen, besser damit umzugehen. So. Ja, und die kommt natürlich auch vom Buddha. Und ich möchte mir mit euch die fünf Gewissheiten anschauen. Die fünf Gewissheiten. Die erste lautet, es ist meine Natur, dass ich alt werde. Es gibt keine Möglichkeit, dem Alter zu entgehen. Die zweite, es ist meine Natur, dass ich krank werde. Es gibt keine Möglichkeit, dem Kranksein zu entgehen. Die dritte, es ist meine Natur, dass ich sterben werde. Es gibt keine Möglichkeit, dem Tod zu entgehen. Also der Buddha nimmt uns da jede Hoffnung. Das ist unser Weg. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, kommt jetzt die vierte Gewissheit. Alles, was mir lieb und teuer ist, und alle, die ich liebe, unterliegen ihrer Natur nach dem Wandel. Dass ich von ihnen getrennt werde, ist nicht zu umgehen. Okay. Das ist sozusagen das Sahnehäubchen auf die Hoffnungslosigkeit. Ja? Er will Ja, dass wir uns lösen von der Vorstellung, dass es anders laufen könnte. Es wird so laufen. Und interessant ist jetzt die fünfte Gewissheit. Meine Handlungen sind mein einzig wahrer Besitz. Den Folgen meines Handelns kann ich nicht entkommen. Sie sind der Grund, auf dem ich stehe. Und das ist eigentlich total interessant. Weil auf den ersten Blick betrachtet, denkt man sich, Themenwechsel, springt der Buddha zu einem neuen Thema. Aber das kann ja gar nicht sein, weil die fünf Gewissheiten sind in dieser Form vom Buddha selbst zusammengestellt und er wollte, dass seine Mönche und Nonnen das jeden Tag rezitieren. In dieser Reihenfolge genau diese fünf Gewissheiten. Also muss die fünfte in ganz engen Zusammenhang stehen mit den anderen vier. Ja, und das wollen wir uns jetzt in Ruhe anschauen, dieses Thema. Also meine Handlungen sind mein einzig wahrer Besitz. Mit Handlungen ist hier natürlich gemeint, das ist das Problem aus dem Indischen, dass es im Indischen einen Oberbegriff gibt für Gedanken, Worte und Taten. Normal übersetzen wir es ins Deutsche mit Gedanken, Worte und Taten. Und da gibt es halt im Indischen einen Oberbegriff, den gibt es bei uns nicht. Manchmal wird es mit Handlungen übersetzt, ist aber gefährlich. Weil man braucht die Erklärung, um es richtig zu verstehen. Also ich würde sagen, besser wäre der Satz, meine Gedanken, Worte und Handlungen oder Taten sind mein einzig wahrer Besitz. Den Folgen meiner Gedanken, Worte und Taten kann ich nicht entkommen. Sie sind der Grund, auf dem ich stehe. Ja. Und das bietet uns der Buddha als fünfte Gewissheit an, nachdem er uns vorher jede Hoffnung genommen hat, dass irgendetwas anderes bleibt. Aber da hat er etwas Bleibendes gefunden. Und ja, das ist erstmal interessant, dass der Buddha uns da sagt, dass es unser wahrer Besitz ist. Wahrer Besitz in dem Sinne, dass er mit uns verbunden bleibt über den Tod hinaus. Denn klar, alles, der Körper löst sich auf. Der Besitz wird verteilt, klar, alles ist weg nach dem Tod, aber das, was wir getan haben in unserem Leben, bleibt mit unserer Person verbunden. In der Erinnerung der anderen Menschen, das ist es, woran sie sich erinnern. Das ist sozusagen, was von Thomas Bach bleibt, ist das, was ich getan habe. Sicher auch, was ich gedacht habe und was ich gesprochen habe. Das ist es, was bleibt. Das ist sozusagen der wahre Besitz, der mit diesem Leben verbunden ist und verbunden bleibt über den Tod hinaus. Deswegen ist es schon mal interessant, das zu sehen. Und der Buddha weist uns darauf hin, dass das nicht nur unser wahrer Besitz ist, sondern auch der Boden ist, auf dem wir stehen. Und normal wird es mit den Worten Karma bezeichnet. Das heißt also, unsere Gedanken, Worte und Taten, je nachdem, wie sie sind, führen sie zu Folgen in unserem Leben. Zu guten oder schlechten Folgen. Gute Taten, gute Worte, gute Gedanken führen eben zu guten Folgen und schlechte zu schlechten Folgen. Und das direkt im Zusammenhang mit dem Thema Krankheit, Alter und Tod. Das bedeutet doch in Summe, also anders kann ich es nicht verstehen, der Buddha will, dass wir unsere Sichtweise verändern, unsere Einstellung, unsere Haltung. In Neudeutsch habe ich gelernt Mindset. Ich hoffe, ich verwende das Wort richtig. Ja, also Einstellung und Haltung, das sind meine Worte dafür. Dass wir die verändern. Dass wir eben nicht, ja, um es knackig zu bringen, dass wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Was meine ich mit zurückschauen? Mit zurückschauen meine ich, ja, ich schaue mir an, wie ich ausgesehen habe vor 10 Jahren. Ich schaue mir an, was ich vor 10 Jahren leisten konnte und vergleiche das mit heute. Das ist Rückschau und das macht es mir schwer, alt zu werden. Sagen wir mal so. Das macht es schwer. Und was meine ich mit Vorausschau? dass wir uns einfach überlegen, wie bin ich heute und was kann ich damit machen? Was für Möglichkeiten habe ich? Was kann ich tun? Mich einfach umschaue in der Welt, mich anschaue, was meine Fähigkeiten sind, was ich tun kann, was ich Lust habe zu tun, was die Welt brauchen könnte und etwas tun. Das ist Vorausschau. Mit dem Ziel natürlich, dass es eine positive Wirkung hat auf die anderen Menschen, auf die Tiere, die Pflanzen, auf die Welt halt. Das will der Buddha, diese grundsätzliche Umstellung unseres Denkens. Von dem ewigen Vergleichen, von dem ewigen Zurückschauen, von dem Festhalten, einfach in den Augenblick gehen, sich selber anschauen, die Welt anschauen und sich zu fragen, was kann ich tun? Es gibt in Österreich einen Kabarettisten, der hat das so ganz nett formuliert. Der hat gemeint, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Leben? Ja? Ja, was? Es ist ja angebrochen, wie so eine Tube Zahnpasta. Ne? Es ist angebrochen. Ja, wir haben gelebt. Genau. Also ich über 60 Jahre. Ist aber nicht zu Ende das Leben. Das können wir alle von uns sagen. Wir sind noch nicht am Ende. Also ein bisschen was ist noch über, ja? Ein bisschen was ist noch in der Tube drin. Wir wissen nicht, wie viel. Egal. Und die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, was mache ich mit diesem angebrochenen Leben? Es führt schon mal, ja, es verändert schon mal unser Denken, es verändert schon gleich unser Empfinden. Und letztlich ist es ja sowieso die Denkweise, die uns der Buddha und der Thai sowieso empfehlen, an vielen Situationen. Ich denke mir nur an die fünf Achtsamkeitsübungen. Die geben uns so viele Hinweise, was wir tun können. Wir müssen ja nicht. Wir denken, wir alle schauen viel zu viel fern und lesen zu viel Nachrichten und denken dann immer, dass wir so großartige Dinge tun müssen. Aber wir können so viel tun, indem wir uns einfach kümmern um unsere Nächsten, um die Menschen in unserer Nähe. Die Kinder, die Frau, Enkelkinder, Freunde. In der Arbeit, in der Nachbarschaft, überall Haustiere. Ja, es müssen ja nicht Menschen sein. Es gibt so viel zu tun. Und die Frage ist, wie machen wir das? Sind wir da hilfreich? Oder denken wir immer nur an irgendwelche Dinge, Bedürfnisse, die wir da erfüllen müssen? Oder sind wir hilfreich für unsere Umgebung? Und die fünf Achtsamkeitsübungen deuten uns ganz klar, zeigen uns, was wir da alles tun können in dieser Phase. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an meine Mutter und den Tod meiner Mutter, natürlich war ich traurig. Ich war aber auch erleichtert, weil sie war schwer krank am Schluss. Sie ist also nach schwerer Krankheit gestorben. Glücklicherweise nur 3, 4 Monate, wo sie schwer krank war. Und es war dann natürlich eine Erlösung für sie am Schluss. Andererseits hat sie 4 Monate vor ihrem Tod noch darauf erwartet, dass sie gesund wird und wieder herumhüpfen kann, hat sie gemeint. Herumhüpfen kann. Und meine Mutter, ich wohne weit weg, habe weit weg von meiner Mutter gewohnt. Ich habe sie im Grunde nur 4-mal im Jahr gesehen. Und doch ist mir nach ihrem Tod klar geworden, wie sehr mir das gefehlt hat, die Telefonate mit ihr. Und zwar ganz konkret, weil ich mich gefragt habe, was fehlt dir jetzt eigentlich? Und mir ist klar geworden, ja, ihr Interesse an mir und meinen Kindern. Ja, das hat mir einfach gut getan. Das war, was mir meine Mutter in den letzten Jahren gegeben hat. Also wo sie 85 bis 89 war. Ne? Und das hat mir schon gefehlt. Also ich habe es richtig vermisst, diese Telefonate mit ihr. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir getan hat, dass sie mit Interesse immer wieder zugehört hat und sich eben nachgefragt hat. Und ja, und das ist keine große Tat und doch Ja, war es sehr hilfreich. Ja, also das heißt, der Buddha will uns darauf, weist uns darauf hin, dass wir uns überlegen sollen, was machen wir mit unserem Leben? Und dass das das Verhalten ist, was uns tatsächlich auch Glück und Erfüllung bringt. Aber bevor ich da jetzt weitermache, möchte euch noch ein Märchen erzählen. Ihr kennt das wahrscheinlich schon viele, aber es ist mir sehr wichtig, dass noch ein Punkt dabei verstanden wird, der nicht einfach ist, aber das Tolle ist, er kommt auch in einem Märchen vor. Also erzähle ich das Märchen erst einmal. Und zwar das Märchen von der Frau Holle. Also, da geht es um eine Witwe, die hat zwei Töchter. Die eine Tochter ist ihre eigene Tochter und die andere ist ein Stiefkind. Und ja, natürlich liebt sie ihre eigene Tochter mehr als das Stiefkind. Und das Stiefkind muss sehr viel arbeiten, hart arbeiten und sehr viel spinnen, auch spinnen, also Wolle spinnen, so lange, ja, zu lange, bis die Finger blutig werden. Und eines Tages ist passiert, dass sie eben die Finger blutig wurden von vielen Spinnen. Und auch die Spule, auf die die Wolle aufgewickelt werden sollte, blutig wurde. Und sie wollte die Spule im Brunnen reinigen und fällt dabei in den Brunnen. Sie wird ohnmächtig und wacht auf in einer anderen Welt, in einer anderen Welt. Und das ist eine Frühlingswiese. Und da ist ein Weg und sie geht einfach den Weg entlang und schaut halt mal. Und da ist ein Ofen, der ist heiß, also da brennt ein Feuer und im Ofen ist Brot. Und das Brot ruft: hol mich heraus, ich bin schon längst fertig, ich verbrenne. Und sie geht hin, holt das Brot raus und geht weiter. Dann kommt sie zu einem Apfelbaum und der ruft: schüttel mich, die Äpfel sind alle schon reif. Na, sie schüttelt den Baum, stapelt die Äpfel alle auf und geht weiter. Und dann kommt sie zur Frau Holle und die Frau Holle sagt: oh ja, gut, dass du vorbeikommst, du kannst gerne bei mir bleiben. Ich brauche Hilfe im Haushalt und wenn du das ordentlich machst, wird es dir an nichts fehlen. Das macht sie eine Weile und das geht auch alles wunderbar, aber sie sagt dann nach einiger Zeit, dass sie nicht mehr so glücklich ist, weil sie hat Heimweh. Und dann sagt die Frau Holle: ja, passt, das ist gut so. Und bringt sie zu einem Tor. Und das Mädchen geht durch das Tor. Und wie sie durchgeht, kommt ganz viel Gold runter. Und fällt auf sie herab, bleibt an ihr kleben und bleibt ein Leben lang kleben. Und wie sie durchs Tor ist, sieht sie dann auch, erkennt sie dann, wo sie ist und findet den Weg nach Hause. Und wie sie nach Hause kommt und die Geschichte erzählt, denkt sich die Schwester: das ist ja toll, das will ich auch haben. Und die Schwester versucht es möglichst ähnlich zu gestalten, also sie sticht sich in den Finger, damit Blut fließt, schmiert es auf die Spule, versucht die Spule im Brunnen abzuwischen, also stürzt sich mit der Spule in den Brunnen, wird ohnmächtig und kommt in dieser selben Welt wieder zu Bewusstsein. Dann kommt sie zu dem Ofen, der ruft das Brot: ich verbrenne, hol mich raus. Und sie denkt sich: ach, da mache ich mich höchstens schmutzig, das mache ich nicht. Außerdem, ich will ja zur Frau Holle, ne? Und dann kommt sie zu dem Apfelbaum und der ruft: schüttel mich. Und sie denkt sich: na, lieber nicht, nachher fällt mir ein Apfel auf den Kopf. Dann kommt sie zur Frau Holle, da wird sie dann wach und sagt: ah, super, genau. Und sagt: klar will sie helfen, gerne tut sie helfen, macht es auch ein paar Tage. Es fällt ihr immer schwerer. Und irgendwann sagt die Frau Holle, ja, es passt schon, sie bringt sie zu einem Tor. Und dann kommt sie zu dem Tor und dann fällt Unmengen Pech runter und bleibt ein Leben lang an ihr kleben. Ja, soweit das Märchen. Und ich finde es total gut, dieses Märchen. Also es ist schon spannend, weil es einen Punkt verdeutlicht, den wir oft übersehen, der aber ganz wichtig ist fürs Verständnis vom Buddhismus, den fünf Achtsamkeitsübungen und allem, was ich heute sagen will. Es kommt darauf an, mit welcher Absicht wir etwas tun. Das ist der entscheidende Punkt. Ob etwas gutes Karma oder schlechtes Karma zur Folge hat, hängt von der Absicht ab, von dem, was wir erreichen wollen damit. Und das ist genau diese Geschichte. Die sogenannte, ich sage, nennen Sie jetzt mal vereinfacht die Goldmarie, manche nennen sie Goldmarie, also das Mädchen, das zuerst in den Brunnen gefallen ist, die kam völlig unbedarft zu dem Brot. Ja, es ist nicht überliefert im Märchen, was sie sich dachte dabei. Aber was wird sie sich gedacht haben? Sie hat halt gesehen, dass das Brot leidet und aus Mitgefühl, also im Buddhismus würden wir sagen, aus Mitgefühl hat sie eben dem Brot geholfen. Ganz einfach. Oder in den fünf Achtsamkeitsübungen heißt es immer, im Bewusstsein des Leidens, das so und so entsteht, mache ich das und das. Also im Bewusstsein des Leidens hilft sie. Auf Deutsch würde ich eher sagen, also mit Deutsch meine ich jetzt Folgendes. Ich habe lange Jahre immer wieder gehadert mit den Übersetzungen, die wir haben von den buddhistischen Texten und habe mir dann angewöhnt, die erklärungsbedürftige Redeweise Chinesisches oder Sanskrit-Deutsch und die andere Aussage Deutsches Deutsch. Und Mitgefühl ist auch so ein komisches Wort. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber ich meine, auf Deutsch können wir auch einfach sagen, aus Liebe. Aus Liebe. Und ja, weil sie einfach sich, wenn sie ein Gefühl der Liebe hat zu so etwas wie dem Brot oder dem Baum oder dem Tier oder dem Menschen, dann ist das ein Gefühl der Verbundenheit. Und das Gefühl der Verbundenheit sagt, wenn du leidest, dann leide ich auch. Ich möchte dir helfen. Und wenn es dir gut geht, freue ich mich. Okay. Und das ist einfach Liebe. So einfach geht es. Mit fünf Buchstaben. Ja, also aus Liebe hat sie einfach geholfen. Das gleiche beim Apfelbaum. Ich finde auch schön, dass das Beispiele sind, wo man sieht, es muss nicht sein, ein Mensch oder ein Tier oder eine Pflanze. Es kann auch ein Ding sein. Wichtig ist, dass die Liebe dabei ist. Ja, und sie hat dann der Frau Holle geholfen. Und ja, man könnte sagen, auch ein buddhistischer Fachbegriff wäre, sie hat absichtslos geholfen. Ja, das ist noch so ein großes, schwieriges Wort. Ich nenne es jetzt einfach mal, ja, absichtslos. Ja, absichtslos hat sie geholfen. Aus Liebe, auf Deutsch. Und die ist reich belohnt worden. Jetzt die Sache mit dem Gold ist klar, das ist natürlich ein Bild. Ein Märchenbild, das ist ja auch für Kinder gedacht. Glück, in dem Fall ist Geld natürlich Glück. Und es blieb ein Leben lang an ihr haften, das ist ja klar. Sie hat eben Glück gehabt. Sie hat ein glückliches Leben geführt. Was will uns das Märchen sagen? Beim anderen Mädchen, was aus Berechnung das Glück wollte, ja, das Glück wollte, das Geld wollte oder das Glück wollte, die hat das Pech bekommen, was ein Leben lang an ihr hängen bleibt. Und da haben wir ja im Deutschen die Zweideutigkeit, ne, die beiden Verwendungen. Pech als eben diese schwarze, klebrige Substanz. Gibt es also Begriff für eine chemische Substanz. Und es gibt eben auch das im übertragenen Sinn. Das Pech ist ein Leben lang an ihr hängen geblieben. Also, durch das absichtslose Handeln, durch das Handeln aus Liebe, aus Mitgefühl, ist das Glück an ihr hängen geblieben. Ja, das haben wir in unserer Kultur. Und genau das will uns der Buddha sagen. Genau das hat der Buddha auch bemerkt, schon damals bemerkt und will er uns sagen. Es geht darum, dass wir unser Handeln ausrichten, einfach nur so wie, ja, aus Liebe zur Welt, aus Liebe zu den Menschen, zu den Tieren, dass wir diese Gefühle kultivieren und aus denen heraus handeln. Und das bringt dann die Erfüllung im Grunde in sich selber. Wenn wir, das ist so wie wenn Eltern Kindern etwas zu Weihnachten schenken. Ja, normalerweise kriegen sie ja nicht mal ein Dankeschön, weil das ja vom Christkind kommt, ne? Warum macht man es dann? Ja, man macht es eben aus Liebe und dann reicht es, wenn die Kinder sich freuen. Genauso beim Osterhasen, ne? Es reicht, wenn die Kinder sich freuen. Das will man. Aber wenn sie sich nicht freuen, klar, dann macht es ja keinen Sinn. Dann ist es ja. Aber wenn sie sich freuen, macht Sinn, weil die Liebe da ist und deswegen freue ich mich über die Freude der Kinder. Und diese Art Handeln in der Welt wird uns eben Glück bringen, was an uns hängen bleibt. Ja, das ist der zentrale Punkt. Ja, und das sehen wir auch in den fünf Achtsamkeitsübungen. Thay hat die unglaublich geschickt formuliert. Dieses Detail, er hat es nicht herausgearbeitet, was ich jetzt herausgearbeitet habe, aber es steckt drinnen. Jede der fünf Achtsamkeitsübungen beginnt mit den Worten im Bewusstsein des Leidens. Ja, das ist eine gute Motivation. Im Bewusstsein des Leidens sollen wir, dass das so und so entsteht, bemühen wir uns, dass weniger Leiden entsteht, dass eben, ja, Leiden gelindert wird, dass wir helfen, dass wir uns Gutes tun und anderen Gutes. Ja, das ist im Grunde das, was ich euch heute mitgeben wollte. Und wenn ihr euer Leben so ausrichtet, wird es eben dazu führen, dass viele Probleme gar nicht zu Problemen anwachsen. Weil wir, um jetzt zurückzukommen aufs Thema Alter, weil wir einfach davon ausgehen, wir sind, wie wir sind. Wir schauen uns an, wir schauen unsere Kraft an, unsere Möglichkeiten an, unsere Zeit, die wir haben und nutzen sie. Wir nutzen sie einfach sinnvoll. Und das wird uns großen Nutzen bringen. Und ein großes Problem ist die Vereinsamung der Menschen, weil solange wir in einer Beziehung leben, ist es ja völlig natürlich, dass wir uns um die andere Person kümmern. Wenn wir Kinder haben, ist es völlig natürlich, sich um Kinder zu kümmern. Wenn wir Eltern haben, die alt und schwach sind, ist es völlig natürlich, sich darum zu kümmern. Aber vielleicht haben wir das ja alles nicht. Ja, dann müssen wir uns halt um andere Leute kümmern. Um andere Kinder, genau, um andere Kinder. Wir können anderen Menschen helfen, im gleichen Alter, im Freundeskreis, in Vereinen. Überall. Ich selber habe das auch sehr, ich habe meine Tätigkeit als Vorsitzender der GRL immer so verstanden. Immer, vom ersten Tag an. Andererseits ist natürlich Absichtslosigkeit ein großes Thema im Zen-Buddhismus. Und es war halt so. Und es hat mir auch deswegen wirklich gut getan. Es war für mich einfach eine gute Zeit. Ich habe viel Zeit reingesteckt. Aber es hat mir einfach gefallen zu sehen, wie sich alles gut entwickelt. Und das war Motivation genug, weiterzumachen. Es war eigentlich nur am Schluss das Gefühl, es wurde zu viel, ne? Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich älter wurde. Zweitens, der Verein wurde größer. Drittens, ich wollte auch mehr lehren. Das war mir also auch sehr wichtig. Und ich habe gemerkt, dass es nicht geht, dass ich die Zeit nicht habe und natürlich die Enkelkinder, das kam auch dazu, ne? Die am Anfang natürlich wie das es begonnen hat, dass die Enkelkinder Zeit gebraucht haben von uns. Ja, und das genieße ich auch, muss ich auch sagen. Also es ist schon schön, es ist schon schön, da zu helfen. Ja, ich sehe auch, was meine Frau und ich machen für unsere Enkelkinder, ist immer auch für unsere Kinder, weil die Familien oft unter großem Druck stehen, beide arbeiten. Meine älteste Tochter zum Beispiel hat zwei Kinder, das sind auch dann die zwei ältesten Enkelkinder. Ja, da ist Zeit immer knapp, immer schläft einer schlecht in der Nacht, immer ist Unruhe, immer sind sie übermüdet. Ja, und dann einfach in dieser Situation zu schauen, was kann ich tun? Letztens zum Beispiel, die Jüngere ist 2 Jahre und die ist jetzt so im Alter, wo sie dazu tendiert, Mittagsschlaf zu sparen. Ja, ist ja so spannend bei Oma und Opa und Mittagsschlaf kann man auch zu Hause machen. Also sie will was erleben. Ja, und letztens kam sie aber daher und war um 10 Uhr fix und alle und hat nur mehr gejammert und nach der Mama geschrien. Ja, und es war einfach, ich meine, es war klar, dass sie eben todmüde war, ne? Dass der wahre Grund war, dass sie todmüde war. Ja, und was war dann das Wichtigste zu tun? Einfach das Kind zu beruhigen und zu schauen, dass sie mal zu Schlaf kommt. Und nach einer Stunde Beruhigung hat sie dann 1,5 Stunden geschlafen und dann war das Kind wie verändert. Und dann war das einfach gut. Dann war das einfach gut. Punkt. Ja, das ist also schön. Und wir sollten uns die Möglichkeiten suchen, wo unsere Hilfe, oder wir können es auch so formulieren, wo unsere Hilfe einfach gebraucht wird. Wir werden die Erfüllung nicht finden, wenn wir nur arbeiten an dem, was sozusagen diese Existenz verbessert. Also wenn wir uns stemmen gegen das Altwerden, ich meine, ich habe einen ähnlichen Vortrag schon mal gehalten. Dann hieß es nachher, ja, der Thomas hat gesagt, wir sollen nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich sozusagen bei der Geschichte, wir stemmen uns gegen das Altwerden. Da habe ich dann gebracht, ja, wir tragen auf die Dinge auf die Haut auf, damit die Haut besser ausschaut. Wir gehen ins Fitnessstudio, damit wir kräftiger sind. Ne? Nachher hieß es gleich, ja, der Thomas hat gesagt, wir sollen das nicht machen. Jetzt habe ich es weggelassen, habe es jetzt aber doch in anderer Variante erwähnt. Nee, auch hier kommt es auf die Absicht an. Wenn wir uns stemmen gegen das Altwerden, dann werfen wir uns in eine Schlacht und gegen die Folgen des Altwerdens, dann werfen wir uns eine Schlacht, die wir verlieren werden. Das ist klar, das wird uns nur Frust bringen. Wenn wir jetzt aber Dinge machen, die uns Freude machen oder die kleinen Nutzen bringen und wenig Mühe machen, dann können wir es ja machen. Wenn wir es mit Leichtigkeit machen und uns etwas auf die Haut schmieren und das Gefühl haben, wir schauen besser aus, ist es doch gut. Ist doch richtig. Und wenn wir ins Fitnessstudio gehen und es macht Freude, ist es doch wunderbar. Ja? Es ist wunderbar. Und wir kommen wieder zu dem Punkt, der eigentliche Punkt des heutigen Vortrags ist. Es kommt auf die Absicht an. Ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und es macht Freude, ist es gut. Da gibt es nichts daran zu meckern. Ja? Und wenn ich mich freue, dass ich nach der Anwendung einer Salbe im Gesicht besser aussehe, ist es auch okay. Es ist okay. Es ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich sozusagen kämpfe gegen das Altwerden und die Auswirkungen bekämpfen will, dann erstmal komme ich in den Kampf und zweitens komme ich in eine Situation, die immer schwieriger wird. Ich wäre unglücklich dabei. Und das Gleiche ist, wenn ich mich nur kümmere um Dinge, die sozusagen mich optimieren und mich verbessern. Wir sagen immer Reichtum und Macht und Ruhm und so Dinge nachlaufen. Ja, das sind so Beispiele. Aber es sind auch alle anderen Dinge, wo wir meinen, ja, es kommt auf die Absicht an. Wir dürfen es nicht darauf anlegen, sozusagen besser dazustehen. Ja, genau. Besser dazustehen, egal in welcher Beziehung. Sondern einfach darauf anlegen, die Welt zu sehen, uns als Teil der Welt zu sehen und einfach einen positiven Beitrag leisten. Und das ist gut genug. Das ist gut genug. Und das wird in uns dieser Belohnungsmechanismus von Karma ist nichts, was von außen kommt. Das ist etwas, was von innen kommt. Das von ganz alleine passiert. Wie bei dem Beispiel mit den Kindern etwas zu Weihnachten schenken und freuen, dass sie sich freuen. Einfach, es ist etwas, was von innen kommt und wir haben das Gefühl, dass wir in Harmonie mit dem, ja, es gibt in der Esoterik wird gerne gesagt, ja, in Harmonie mit dem Kosmos, glaube ich, sagt man, oder? In Harmonie mit der Welt, der Kosmos. Egal, ja, ihr wisst, was ich meine. In Harmonie mit dem großen Ganzen, in Harmonie mit dem Kosmos, ja. Ja, und in Harmonie mit dem Kosmos ist eigentlich dann gegeben, wenn ich aus Liebe handle. Ich bin in dem Augenblick schon in Harmonie. Und dann entsteht für mich der Nutzen, dieses Gefühl, dieses stärkende, dieses stabilisierende Gefühl, was mir so gut tut, entsteht in dem Augenblick, wo ich das mache. Und es geht verloren in dem Augenblick, wo ich etwas für mich unbedingt haben will, von dem ich denke, dass es vielleicht was bringt. Wie diese zweite Schwester, die nachher das Pech geerntet hat. Das ist einfach ein innerlicher Mechanismus, der, ich sag mal, fest verdrahtet in uns ist. So sind wir Menschen einfach. Und deswegen ist kein Wunder, dass der Buddha das gefunden hat und es ist kein Wunder, dass es ein Märchen gibt, in dem es vorkommt. Das haben auch Leute in Deutschland gefunden vor vielen Jahren, weil es einfach wahr ist, weil es einfach so ist. Ja, und mit diesem Geiste möchte ich euch einladen, euer Leben zu führen, egal ob ihr jung oder alt seid übrigens, weil dieses absichtslose Leben ist für alle gut, in jedem Lebensalter und wird uns großen Nutzen bringen.